Ich will niemandem absprechen, dass er nicht so gut vorbereitet, wie es eben geht. Und ob sich jemand unverhältnismäßig viel vorbereitet, weiß man, wie gesagt, erst hinterher. Vielleicht ist es nötig. Ich glaube, bei den Zahlen wie jetzt und bei den Krankheitsverläufen wie jetzt gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Hallo zusammen, ihr hört heute zum ersten Mal eine neue Stimme hier bei Nah und Direkt, und zwar meine. Ich bin Theresa Langwald, Podcast-Redakteurin in der Online-Redaktion, und ich unterstütze Brinja und Jan jetzt in Zukunft immer mal wieder hier beim Podcasten. Unser Thema heute ist, wie sollte es anders sein, Corona. Ich weiß, viele von euch können es vermutlich schon nicht mehr hören, aber wir wollen trotzdem, so gut es geht, darüber informieren und aufklären. Ich habe für diese Folge mit der Virologin und Juniorprofessorin Stefanie Pfänder von der Ruhr-Uni Bochum telefoniert, und ich habe sie zum Beispiel gefragt, was sie von Corona-Drive-Ins hält und wie man sich am besten verhält, wenn das Gegenüber in der S-Bahn am Rumschniefen und Rumhusten ist. Da hören wir später mal rein. Bei mir ist jetzt aber erstmal WAZ-Redakteur Hubert Wolf. Hallo Hubert.
Hallo Theresa.
Und wir haben unsere Atemschutzmasken extra abgenommen, damit ihr uns auch verstehen könnt. Kleiner Spaß natürlich, wir haben gar keine. Oder Hubert, trägst du privat Maske?
Ich trage privat keine Maske, aber ich hatte eine, als ich vor 2 Wochen in Südkorea war, hatte der Führer tatsächlich für jeden, der ankam, eine schwarze Atemschutzmaske mitgebracht.
Oh weia, habt ihr die genutzt?
Wir haben die nicht genutzt.
Du hast gerade schon gesagt, du warst in Südkorea, und zwar vor 12 Tagen. Wir zeichnen heute am Mittwochabend auf. Wie hast du denn die Situation vor Ort empfunden?
Also ich war vor nicht ganz zwei Wochen in Südkorea, und da war die Situation so, wie sie vor ein paar Tagen auch hier noch war. Du hattest einige hundert bestätigte Coronavirus-Fälle unter zig Millionen Einheimischen. Das heißt, es muss schon rein rechnisch gesehen ein großes Pech sein, jemandem zu begegnen, der erkrankt ist und dich infiziert. Tatsächlich war es aber so, dass die Bevölkerung im öffentlichen Raum sich ganz anders bewegte als wir hier. Das heißt, die meisten, bei weitem nicht alle, aber schon eine große Mehrheit, trug Schutzmasken bei jeder Gelegenheit. Es standen Desinfektionsmittel an vielen Stellen. Dir wurde Desinfektionsmittel in die Hand gegeben, wenn du ins Hotel kamst. Und außerdem saß da unten einer in der Nähe des Empfangs. Der hatte so eine Temperaturmessgerät, das sah ähnlich aus wie ein Handy am Handystick, und er hatte noch einen Bildschirm, und auf dem konnte er sehen, wenn da so ein stilisierter Körper rot wurde, dass dieser Mensch erhöhte Körpertemperatur hatte, der wäre dann nicht mehr ins Hotel gekommen. Ich habe aber keine roten gesehen, sondern nur blaue.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und man muss auch sagen, es wurde zusehends lässiger, obwohl ja dann danach ein großer Anstieg in der Fälle in Korea kam.
Es wurde inzwischen ja auch von der Regierung in Südkorea die Krisenalarmstufe ausgerufen. Was genau heißt denn das?
Das heißt vor allem, dass versucht wird, die Kontakte unter den Leuten zu unterbinden. Das ist in einem viel größeren Maße als hier, sind Veranstaltungen abgesagt worden, sind universitäre Veranstaltungen abgesagt worden. Konferenzen werden ersetzt durch Videokonferenzen, und da das ganze Geschehen sich in einer Stadt konzentriert, die im Süden liegt, eine Millionenstadt im Süden, wo von den aktuell 5.300 Fällen, glaube ich, 60 oder 70% sich abspielen.
Wie heißt die Stadt?
Die heißt Daegu. Da hat so 2,5 Millionen Einwohner, ist nicht an der Südküste, aber nicht weit davon entfernt. Dort gibt es offenbar Armeeeinheiten, die angewiesen sind, ihre Kasernen nicht zu verlassen. Die touristischen Brennpunkte waren schon vor 2 Wochen relativ ausgestorben. Jetzt sind sie es noch mehr, weil einfach die Chinesen, die Hauptbesucher sind in Südkorea, waren schon weg. Das heißt, viele Stellen, wo man sich sonst entlangquetscht, waren zynischerweise wunderbar zu besuchen.
Dann machen wir jetzt mal den sehr großen Schwenk von Südkorea nach NRW. Wie sieht es denn bei uns aus? Was tut denn hier die Landesregierung konkret gegen das neue Coronavirus?
Die Landesregierung tut eigentlich nicht so viel. Das ist jetzt aber keine Kritik, sondern das spielt sich halt in den Kreisen und in den Rathäusern ab. Das Letzte, was von der Landesregierung gekommen ist, ist, dass der Landesarbeitsminister Laumann gesagt hat, es gibt tatsächlich zu wenig Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Personal und dass das Land jetzt, ich glaube, 1 Million Ausrüstungen bestellen will. Ansonsten ist es aber tatsächlich mehr auf der kommunalen Ebene, diese Entscheidungen zu treffen. Es gab Ende letzter Woche 3 Stunden lang das Gerücht, das wäre tatsächlich dann eine Landesentscheidung gewesen. Das Gerücht, dass man einige der betroffenen Kommunen im Kreis Heinsberg, wo ja die allermeisten Fälle aufgetreten sind, abgesperrt würden, was auch geht rechtlich. Dagegen hat sich aber der Landrat mit Händen und Füßen gewehrt und am Ende ist es auch nicht geschehen. Ich glaube auch, dass es schwer wäre in Deutschland und im Ruhrgebiet ist schlicht nicht vorstellbar, dass man eine Stadt aus diesem ganzen Haufen abschneidet. Essen hat wahrscheinlich hunderte von Straßen, die in die Nachbarstädte führen.
Du hast ansonsten die Tage über die Corona-Berichterstattung für NRW intensiv mit begleitet und auch viel darüber recherchiert und geschrieben. Kannst du uns so einen kurzen, groben Überblick über die aktuelle Lage hier in der Region geben?
In NRW haben wir immer noch die Mehrzahl der Fälle in Deutschland, mehr als die Hälfte. Und von denen wiederum konzentrieren sich die allermeisten auf diesen Kreis Heinsberg, wo der Ausbruch Anfang letzter Woche erstmals registriert wurde. Diese berühmte Kappensitzung, Karnevalssitzung in Gangelt, auf der sich offenbar Dutzende von Leuten infizierten. Dann ging es in den Kreis Heinsberg und im Moment ist es da im Wesentlichen auch noch geblieben. Also alles andere sind punktuelle, also hört sich vielleicht blöd an, eine Summe von Einzelfällen. Ins Ruhrgebiet kam es am Freitag nach Kamp-Lintfort erstmals, dann war in Duisburg wurde am Samstag ein erster Fall gemeldet, in Essen auch am Wochenende. Es gibt einen in Dortmund, einen in Bochum, aber wie gesagt, das ist der Stand Mittwochabend. Wobei dieser Duisburger Fall eigentlich zeigt, wie schwer das ist für die Behörden nachzuvollziehen, weil da sind bei einer einzigen Frau 3 Städte betroffen, weil sie war in Geilenkirchen auf einer Karnevalsparty, wo wohl jemand war, der auch in Gangelt gewesen war. Sie wohnt halt in Duisburg und sie arbeitet in Viersen. Also theoretisch müssten die Behörden jetzt schon in 3 Städten nach Kontaktpersonen suchen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Sie hat sich dann auch in die häusliche Quarantäne begeben. Und zwar zu einer Freundin nach Geilenkirchen, die auch erkrankt ist, weil die beiden Frauen da allein in der Wohnung sind in Duisburg. War sie mit ihren Eltern zusammen und das wollte sie vermeiden.
Wo wir jetzt schon bei Karnevalssitzungen waren, Großveranstaltungen und Messen wurden hier vielerorts ja verschoben oder auch komplett abgesagt. Wie sieht es denn da mit den Bundesligaspielen aus?
Bundesligaspiele sind im Moment, werden die alle stattfinden. Es gab heute noch eine Diskussion über das Spiel Mönchengladbach gegen Dortmund am kommenden Wochenende. Der Punkt war, dass das Land da ein gewisses Risiko sah, weil zwischen Mönchengladbach und Heinsberg sind nicht so viele Kilometer. Also das Land hätte das wohl gerne abgesagt, soweit man weiß. Stattdessen sieht es jetzt so aus, dass man allen Besuchern aus dem Kreis Heinsberg, die eine Karte für dieses Spiel haben, das Angebot macht, dass sie auf diese Karte verzichten sollen und dafür das nächste Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach gratis besuchen können. Ich denke, das ist ganz verlockend für die meisten. Ob alle darauf eingehen, weiß natürlich kein Mensch.
Es gab ja auch die Empfehlung der Gesundheitsämter, die gesagt haben, alle Veranstaltungen, bei denen mehr als 25 Teilnehmer teilnehmen, da sollte man am besten Namenslisten erstellen und die Teilnehmer erfassen. Aber bei so einem riesengroßen Bundesligaspiel, da ist das ja kaum zu machen.
Bei einem Bundesligaspiel ist das definitiv nicht zu machen, wenn zehntausende Menschen zusammenkommen. Das kann man vielleicht auf einer Jahreshauptversammlung oder bei einer irgendeiner Parteiortsgruppe abends machen. Aber ich glaube, das ist auch schon in dem Bereich Theater oder Kino, also in so eine Lichtburg gehen 2000 Leute und sei es nur 300, die an einem Abend für eine bestimmte Vorstellung kommen. Wenn man da alle die Name, die Adresse, die Telefonnummer, das wäre das Minimum, das ist überhaupt nicht realisierbar. Außerdem weiß man nicht, ob die Leute da mitspielen und Datenschutz etc. pp.
Kommen wir mal zu Mundschutzmasken, Desinfektionsmitteln und haltbaren Lebensmitteln. Wir haben ja jetzt gehört, in vielen Supermärkten sind die ausverkauft, es gab Hamsterkäufe. Macht das denn Sinn, sich damit einzudecken?
Also erstens, ich glaube, es ist nicht nötig. Ich hatte den Eindruck an dem Wochenende, dass tatsächlich, das hat ja auch jeder gesehen, bei bestimmten Produkten, bei haltbaren Geschichten, Nudeln, Tiefkühlsachen, Dosen, teilweise Lücken aufgetreten waren. Man hat vereinzelt gesehen, Leute, die irgendwie mit 2 Einkaufswagen unterwegs waren. wenn es die einzelnen Leute beruhigt, das ist natürlich sinnvoll. Es hat aber auch eine Kehrseite, nämlich dass es andere Leute zusätzlich beunruhigt. Die sehen, oh, hier ist ja nichts mehr. Ich halte es nicht für nötig. Ich glaube auch nicht, dass die Leute glaubten, dass das Versorgungssystem zusammenbricht, sondern ich glaube, die wollten sich versorgen für die famosen 14 Tage, die eventuell häusliche Quarantäne drohen würde. Also es ist gemacht worden, aber bei mir zum Beispiel, als ich gestern mal Abend nach Hause kam, hatte meine Frau bei uns um die Ecke auch schon wieder Desinfektionsmittel kaufen können. Also es sind, glaube ich, lokale oder sublokale kurzfristige Engpässe, die da auftreten können.
Das heißt, die Lieferungen an Supermärkte und Apotheken sind eigentlich ganz gut sichergestellt, oder?
Ich kann nur sagen, was die Handelsketten sagen, und die sagen, es gibt überhaupt kein Problem in dem Bereich. Also kurzfristige Engpässe ja, aber langfristig nicht. Das Land hat ja sogar angesichts dieser Lücken, die sich da Freitag, Samstag auftaten, ermöglicht den Supermärkten derzeit, dass sie auch sonntags anders als sonst ihre Regale auffüllen können, damit montags wieder alles gut aussieht. Sie sagen aber übereinstimmend, dass dafür keine Notwendigkeit besteht und sie praktizieren es auch nicht. Bei den Apotheken ist es, glaube ich, auch gesichert, sagen die auch, dass es gesichert ist. Es ist natürlich langfristig, könnte ein Problem sein, dass die ganze Medizinproduktion sich, die ganze nicht, aber sehr große Teile auf zwei Länder konzentrieren, nämlich China und Indien. Und wenn sowas halt in Anführung nicht mehr nur in China, sondern in China und Indien ist, dann würde daraus ein Problem werden. Mhm. Wir reden da auch zum Beispiel über Insulin. Das ist ein echtes Problem, wenn da der Nachschub stocken würde. Das gibt es aber im Moment noch als Produktion in Deutschland.
Ja, das ist ja total wichtig, dass das gewährleistet ist. Genauso wichtig ist es auch, dass Feuerwehr, Rettungskräfte und andere Hilfskräfte, dass die vernünftig arbeiten können und sich natürlich auch irgendwie schützen müssen. Welche Maßnahmen treffen die denn?
Also da geht es natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema Schutzkleidung, Atemschutzmasken. Offenbar ist das ein Punkt, wo Deutschland nicht so gut aufgestellt war, wie wir bis vor ein paar Tagen alle dachten. Also die Ärzte beklagen ja lauthals, dass sie keine oder zu wenig Schutzkleidung haben und das medizinische Personal auch. Jetzt hat Deutschland heute beschlossen, dass davon nichts mehr exportiert werden darf, sondern dass alles im Land bleiben muss und hier verbraucht wird. Wie gesagt, das Land will noch Ausrüstung kaufen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, dass manche Städte und Kreise dazu übergehen, zentrale Untersuchungspunkte einzurichten. Mhm. Der Sinn ist, dass eventuelle Coronavirus-Erkrankte nicht in allen Hausarztpraxen und in allen Ambulanzen der Krankenhäuser aufschlagen und da eventuell das Virus verbreiten, sondern nur an dieser einen zentralen Stelle. Wir haben das, soweit ich weiß, im Kreis Heinsberg, wir haben das mit Sicherheit in Düsseldorf und wir haben das in Kleve hinter einem Krankenhaus. Das Kleve-Problem ist, dass da auch zumindest in den ersten Tagen viele Leute hingekommen sind, die eigentlich gar nichts hatten, sondern die noch nicht mal Husten oder Halsschmerzen hatten, sondern die nur wissen wollten oder Angst hatten, ich habe das. Das haben die Kleve-Ärzte dann so kommentiert, dass damit natürlich Ressourcen verschwendet werden für Leute, die nicht erkennbar irgendwas haben. Mhm. Und das wäre natürlich sinnvoll, weil ich glaube nicht, dass wir 83 Millionen Coronavirentests in Deutschland haben, dass man wirklich erst dahin geht, wenn man ein Symptom hat und einen Termin gemacht hat. Den Termin muss man auch machen, man kann dann nicht so einfach hinspazieren.
Das ist ja tatsächlich auch ein Problem oder man fragt sich ja wirklich ein bisschen, sobald man Halskratzen hat oder ähnliches, oh Gott, habe ich jetzt Corona oder ist es vielleicht doch nur eine ganz harmlose Erkältung? Also es ist so ein bisschen die Frage nach der Unsicherheit der Menschen auch. Es wird auch ein bisschen von Panikmache geredet. Wie schätzt du das ein? Neigen wir dazu mehr Panik, als jetzt eigentlich angebracht wäre?
Das ist schwer zu sagen, weil das kann man eigentlich erst hinterher sagen. Also die Leute sind halt in der Regel zu Hause. Ich glaube, wir haben insgesamt im Moment nur 4, die aufgrund ihres Coronavirus-bedingten Gesundheitszustandes im Krankenhaus sind. Und de facto ist auch, dass in den Kindergärten und den Grundschulen viel mehr mit Grippe und der berühmten Virusinfektion unterwegs ist. Also in der Klasse meiner Tochter sind gerade 5 flachgelegt mit ganz normalem Fieber, 5 von 25, das ist schon eine Quote. Ich will niemandem absprechen, dass er sich so gut vorbereitet, wie es eben geht, und ob sich jemand unverhältnismäßig viel vorbereitet, weiß man, wie gesagt, erst hinterher, vielleicht ist es nötig. Ich glaube, bei den Zahlen wie jetzt und bei den Krankheitsverläufen wie jetzt gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen.
Immerhin ist es ja tatsächlich so, dass die Zahl der Genesenen weltweit inzwischen höher ist als die Zahl derer, die sich neu infizieren.
Ja, das ist so. Es gibt ja auch aus Wuhan, wo alles begann, in dieser chinesischen Millionenstadt, auch da gibt es ja die These inzwischen, dass es nicht die Gefährlichkeit dieses Virus war, was ich glaube jetzt schon über 3000 Tote verursacht hat, sondern der massive Anfall von ganz vielen Krankheitsfällen in kürzester Zeit. Also wir haben das ja alles noch mitgekriegt, wie die chinesischen Behörden jeden Tag Steigerungsraten von 400, 500, 600 Leuten hatten. Und das bringt natürlich so ein Gesundheitssystem an den Rand. Das chinesische ist, weiß Gott, nicht mehr dritte Welt. Das ist ganz gut entwickelt. Aber wenn da jeden Tag 600 neue Leute stehen, dann wird es schwierig. Deshalb ist ja auch die deutsche Gesundheitspolitik so, dass sie sagt, wir müssen das verlangsamen. Denn je langsamer es verläuft, desto besser kommt das Gesundheitssystem damit klar. Jeden Tag 20 Fälle sind mit Sicherheit überhaupt kein Problem, oder jeden Tag 50. Aber jeden Tag 600 oder jeden Tag 1000, da kämen auch wir schnell an Grenzen.
Okay, dann bleiben wir weiter zuversichtlich, Hubert, oder?
Auf jeden Fall.
Okay, danke für das Gespräch.
Ich danke dir.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Am Mittwochnachmittag habe ich mit der Virologin und Juniorprofessorin Stefanie Pfendaff über Corona gesprochen. Das Interview haben wir per Telefon geführt. Wir hoffen, ihr seht es uns nach, dass die Qualität nicht ganz so gut ist. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Erreger, über die in den Medien berichtet wurde, wie zum Beispiel die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Aber so krass wie dieses Mal, hat man zumindest den Eindruck, war es eigentlich noch nie, wenn man sich so die mediale Berichterstattung anschaut. Liegt das daran, dass das neue Coronavirus schlimmer ist?
Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor dabei ist einfach, dass das ein neues Virus ist. Wir kennen es noch nicht so. Das heißt, wir können noch nicht genau einschätzen, was kommt auf uns zu. Und die ersten Berichte, die wir natürlich gehört haben aus China, waren erschreckend, mit Fallraten oder Todesraten von 2%, was sehr, sehr hoch ist. Aber die neuen Zahlen zeigen ja, dass es eher zwischen 0,3 bis 0,7% Letalität ist, was natürlich immer noch relativ hoch ist, aber mehr auch in Richtung saisonale Grippe geht, wo wir bei 0,1 bis 0,2% sind.
Der Chefvirologe der Berliner Charité, Professor Christian Drosten, sagt, er geht davon aus, dass etwa 70% der Deutschen sich mit dem neuen Coronavirus infizieren werden. Halten Sie das für realistisch?
Also ich halte es zumindest nicht für unrealistisch. Professor Drosten hat ja nochmal in einem Interview erklärt, wie er auf diese Zahl gekommen ist. Und im Grunde geht es ja darum, dass man momentan davon ausgeht, dass ein Infizierter ungefähr 3 andere Menschen infiziert. Und er hat einfach ein Szenario aufgeschlüsselt, was muss passieren, damit wir diese Rate runterbekommen. Und das ist ganz einfach, sich auszurechnen. Dann müssten wir einfach einen Immunschutz haben in 2 von 3 Personen. Und das wären ungefähr ja diese 67% der Bevölkerung, die einmal durchinfiziert sein müssen. Und dann können wir versuchen, oder dann wäre es wahrscheinlich, dass die Infektion oder die weitere Ansteckung zurückgeht.
Ist das denn so, wenn ich mich jetzt einmal mit dem Virus infiziert haben sollte, dass ich dann dagegen immun bin?
Das wissen wir auch noch nicht, ob es eine lange Immunität quasi gibt. Wir haben ja auch endemische Coronaviren, die jedes Jahr zirkulieren. Also Coronaviren sind ja nicht was komplett Neues. Und da können wir auch tatsächlich jedes Jahr wieder mit infiziert werden. Also das bleibt jetzt abzuwarten, wie lange der Immunschutz dann tatsächlich besteht.
Und was kann man zum jetzigen Zeitpunkt tun, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern? Also ist etwa sowas wie Quarantäne sinnvoll?
Also ganz, ganz wichtig und ganz sinnvoll sind einfach generelle Hygienemaßnahmen. Das heißt, jeder sollte darauf achten, dass er sich regelmäßig die Hände wäscht, dass wenn er niesen oder husten muss, dass er das in die Ellenbeuge tut. Und Quarantäne macht mit Sicherheit auch Sinn. Man muss einfach mal schauen, welche Ausmaße das in Zukunft noch annehmen wird. Also wenn wirklich 70% infiziert sind, wir können auch nicht alle zu Hause bleiben. Aber ich glaube, das kommt einfach auf das Ausmaß an. Aber das Wichtigste ist wirklich Hygienemaßnahmen.
Ich hatte heute Morgen so eine Situation in der S-Bahn, da saß mir ein junger Mann gegenüber, der wie auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal, gehustet hat und Schnupfen hatte. An dieser Stelle gute Besserung. Und da habe ich mich schon gefragt, was mache ich denn jetzt? Also was kann man denn in so einer Situation tun? Sollte man dem eher aus dem Weg gehen oder kann man das ignorieren?
Also ich würde empfehlen persönlich, was ich auch machen würde, ich würde versuchen, Abstand zu halten von diesen Menschen, weil natürlich ist jetzt nicht jeder, der hustet und schnupft, hat das Coronavirus. Ja. Also das können wir auch ganz klar sagen. Wir sind in einer Wintersaison. Wir haben ganz normale Erkältung. Aber wir können es auch nicht ausschließen. Das heißt, was ich machen würde, ich würde einfach gucken, dass dieser Mensch vielleicht mich nicht anhustet, ich würde mich wegdrehen. Eventuell höflich darauf hinweisen, ist es möglich, in die Ellenbeuge zu niesen, macht es Ihnen was aus.
Ja. Kann man denn sagen, wie lange eine Gefahr besteht, sich nach einem Niesen noch anzustecken? Also kann man das irgendwie an Sekunden festmachen oder ähnliches?
Nicht, dass ich wüsste. Also das spielen viele Faktoren spielen eine Rolle. Also es kommt erstmal darauf an, wie ist die Viruslast überhaupt bei dem Infizierten? Das heißt, wie viele Viren werden freigesetzt. Wie groß sind die Tröpfchen? Wo landen diese Tröpfchen? Viele Faktoren können da eine Rolle spielen. Also es, glaube ich, pauschal ist es schwierig einzuschätzen, wie lange ist das Virus noch infektiös.
Und bringen diese Schutzmasken und Desinfektionsmittel überhaupt etwas?
Also mit Desinfektionsmitteln kann man das Virus desinfizieren. Ja, selbstverständlich. Allerdings kann man auch mit Seife wahrscheinlich gut sich die Hände waschen und damit auch die Erreger abtöten. Schutzmasken für Infizierte, wenn jemand infiziert ist, bringt schon was, dass man selber seine Tröpfchen nicht in der Umwelt verbreitet. Für die gesunde Bevölkerung, das heißt so als Selbstschutz, ist es bisher tatsächlich nicht erwiesen, dass diese Schutzmasken noch was bringen. Gerade in dem Fall, auch wenn man nicht erfahren ist, den ganzen Tag so eine Maske zu tragen, dann fummelt man sich im Zweifel noch ein bisschen mehr im Gesicht rum, was dann auch kontraproduktiv sein könnte.
Und man hört ja auch tatsächlich von Krankenhäusern und Laboren, dass es da Probleme jetzt gibt, dadurch, dass die Bevölkerung oder dass so viele Menschen denken, sie müssten sich mit Schutzmasken eindecken, dass es eben an den Stellen, wo es wirklich gebraucht wird, fehlt. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht bei sich?
Wir bei uns im Labor mit Schutzmasken und so weiter noch nicht, aber diese Berichte habe ich natürlich auch gehört, die hört man in den Medien. Und das ist genau der Punkt. Also diese Schutzmasken sind primär auch für das medizinische Personal entscheidend und dort auch wichtig, sodass der Otto-Normalverbraucher muss jetzt nicht mit der Schutzmaske durch die Welt laufen. Okay. Weil dadurch kommt es dann zu diesen Engpässen. Und gerade auch, ich meine, wir haben im Krankenhausbereich, brauchen wir auch einfach für OPs und so weiter, wir brauchen einfach einen gewissen Schutz auch. Und das wäre einfach jetzt unnötig, wenn durch solche Käufe es nachher einfach nicht mehr genug gibt.
Erste Hausärzte in Deutschland haben jetzt sogar sogenannte Corona-Drive-Ins eingerichtet. Da fährt man quasi mit seinem Auto vors Krankenhaus vor und ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Krankenhauses mit Schutzanzug nimmt dann einen Abstrich von der Person im Auto und dann kann die Person im Auto einfach wieder nach Hause fahren und auf das Ergebnis warten. Für wie sinnvoll halten Sie sowas?
Ja, das finde ich wirklich ein interessantes Konzept und ich finde es auf jeden Fall sinnvoller, als wenn ein Patient, der den Verdacht hat, er ist möglicherweise infiziert, sich in eine Notaufnahme setzt. Das heißt, in so einem Fall wäre es ja wirklich dann ein bisschen angenehmer oder auch besser, dass dieser Patient isoliert bleibt in seinem Auto, direkt vorfährt. Wie das jetzt alles praktisch umsetzbar ist in Deutschland, auch in den Kliniken, das kann ich natürlich nicht einschätzen.
Tatsächlich ist es so, dass in Hessen die ersten Krankenhäuser und Hausärzte angefangen haben, das Konzept umzusetzen. Wir können mal gespannt sein, ob das in NRW vielleicht auch kommt. Die forschen zu Desinfektionsmitteln und haben gerade die Rezepte der Weltgesundheitsorganisation getestet, mit denen man Desinfektionsmittel selbst herstellen kann. Wieso ist das so wichtig?
Wir gehen natürlich davon aus, dass diese Coronaviren sich ähnlich verhalten wie andere behüllte Viren, das heißt auch in der Desinfektion, dass sie durch herkömmliche Desinfektionsmittel inaktiviert werden. Trotzdem ist es natürlich entscheidend, das auch nochmal formell zu zeigen, dass auch dieser neue Stamm inaktiviert werden kann. Und das konnten wir jetzt mit den WHO-Formulierungen wunderschön zeigen. Wir konnten das Virus vollständig inaktivieren.
Und kann man diese Desinfektionsmittel tatsächlich selbst zu Hause herstellen oder ist das eher was Apotheken und Laboren vorbehalten ist?
Also die Apotheken stellen sich das tatsächlich schon so her. In der Regel könnte es auch jeder Mensch zu Hause. Man braucht einfach eine gewisse Konzentration an Alkohol. Das ist die Grundlage von diesen Rezepturen, der dann ein bisschen verdünnt wird, noch mit Wasser und noch zwei andere Bestandteile kommen da rein. Aber das ist nichts Kompliziertes. Aber ich glaube, für den Hausgebrauch kann man auch zur Apotheke gehen. Die haben alle Sachen vorrätig. Normalerweise, um das anzumischen.
Und was glauben Sie, wie lange dauert es wohl noch, bis ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus entwickelt ist? Medien vermelden jetzt, dass in den USA beispielsweise gerade ein erster potenzieller Impfstoff getestet wird.
Also man hört immer wieder diese Meldung, auch in China wird wohl ein Impfstoff getestet oder geht jetzt in klinische Studien. Generell gehen die Experten aber davon aus, dass es schon noch 12 bis 18 Monate dauern kann, bis frühestens etwas auf den Markt kommt. Mhm. Weil auch wenn Tests durchgeführt werden, also so klinische Studien sind sehr aufwendig, es müssen alle Sicherheitsaspekte bedacht werden. Das heißt, ich würde jetzt auch einfach mal von einem Jahr bis anderthalb Jahre mindestens ausgehen.
Es heißt auch, wenn die Temperaturen wärmer werden, also wenn jetzt der Frühling kommt zum Beispiel, hat das Virus wenig Chancen zu überleben. Stimmt das?
Also mit Überlebenschancen ist es ein bisschen, kann man jetzt nicht so sagen. Also das Virus, dem gibt es auch bei warmen Temperaturen, natürlich kann das überleben. Die warmen Temperaturen haben natürlich auch noch andere Aspekte, die eine Virusausbreitung ein bisschen verhindern. Also zum einen spielt trockene Luftfeuchtigkeit kann eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man jetzt trockene Luft drin hat und draußen die kalte Luft, das ist für unser Immunsystem einfach nicht so gut. Wir halten uns mehr in geschlossenen Räumen auf und damit auch mehr Menschen in geschlossenen Räumen im Winter als im Sommer. Im Sommer sind wir mehr im Freien. Das heißt, da ist der enge Kontakt auch nicht so gegeben. Und das heißt, da gibt es noch einige andere Faktoren, die einfach eine Rolle spielen, dass in der Regel Erkältungen weniger vorkommen im Sommer.
Das heißt, es könnte tatsächlich schon auch sein, dass wir es im nächsten Winter wieder mit Corona zu tun haben werden.
Wie gesagt, mit Corona haben wir jeden Winter zu tun, durch die endemischen Stämme, die jedes Jahr zirkulieren. Mhm. Aber es könnte sein, dass wir weniger Fälle im Sommer sehen. Und es ist dann aber auch möglich, dass es eventuell im Winter wieder auftritt. Also das können wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen.
Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir es in Zukunft vermehrt mit neuen Erregern zu tun haben werden, die für den Menschen gefährlich sind?
Ich würde sagen, ja, das wird immer wieder auf uns zukommen. Gerade jetzt, wenn wir von Coronaviren ausgehen, aber auch andere Viren, das sind sogenannte Zoonosen. Das heißt, die treten vom Tierreich auf den Menschen über. Und gerade solche Faktoren wie schnelles Bevölkerungswachstum, das Vordringen der menschlichen Lebensräume in den Tierbereich, dadurch auch ein enger Kontakt zwischen Mensch und Tier, zunehmender Mobilität, Globalisierung, das begünstigt natürlich dann auch den Übersprung von so einem Virus, von einem Tier zu einem Mensch und die schnelle Verbreitung.
Okay, dann danke ich Ihnen vielmals für die Information und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und hoffe natürlich, dass Sie, wie wir alle, gesund bleiben.
Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch. Die sogenannten Rezepte der WHO zum Selbstherstellen von Desinfektionsmitteln verlinken wir euch in den Shownotes. Da packen wir euch auch nochmal den Newsblog der WAZ rein, da hält euch die Online-Redaktion jederzeit auf dem Laufenden in Sachen Corona. Wenn ihr sonst noch allgemeine Fragen zum Coronavirus habt oder euch unsicher seid, dann könnt ihr zum Beispiel das Corona-Telefon der Landesregierung anrufen. Immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Bei medizinischen Fragen solltet ihr aber unbedingt euren Hausarzt oder Ärztin anrufen, auch um abzuklären, ob ihr in die Praxis kommen könnt. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nicht braucht und gesund bleibt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.